Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du uns dein Wort gegeben hast und die Möglichkeit, dass wir uns treffen und gemeinsam darüber nachdenken. Du siehst, was ich an der Stelle spannend gefunden habe und was mich begeistert hat. Und ich bitte, dass du das verwendest, wenn ich jetzt darüber rede, dass auch diejenigen, die jetzt zuhören, begeistert werden können davon. Amen. Gut, ihr seht es schon auf den Slides, ja. Wir befinden uns aktuell in der Apostelgeschichte 20 und bevor wir uns das Kapitel anschauen, möchte ich noch einmal ganz scheinbar unpassend den David zitieren, der sagt an einer Stelle im Alten Testament zu Gott: Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Der Vers wird uns später noch betreffen, ich werde ihn noch einmal aufgreifen, aber jetzt springen wir in die Apostelgeschichte 20 und schauen uns dieses Kapitel gemeinsam an. Grundsätzlich lässt sich das Kapitel in zwei Hälften unterteilen und wir werden diese zwei Hälften gemeinsam durchschauen, aber wir werden da drinnen noch was entdecken, was etwas Unscheinbares vielleicht, das aber dann doch zumindest für die Predigt jetzt einmal und für mich ein zentrales Thema werden soll. Fangen wir gleich mit dem ersten Teil an. Die Hauptfigur in unserem Kapitel, in Kapitel 20, ist wie auch schon in den Kapiteln davor, der Paulus. Und wenn wir diesen Text jetzt gemeinsam überfliegen würden, dann würden wir feststellen, dass da drinnen ganz, ganz viele Ortsangaben vorkommen. Es schaut also bei oberflächlicher Betrachtung so aus, als wäre das nicht mehr als ein einfacher Reisebericht. Darum soll es heute zwar nicht gehen, aber wir wollen dem Paulus trotzdem am Anfang auf seiner Reise folgen. Zur Info für alle, heute ist der 31. Mai und wir befinden uns hier in der Falkenhofgasse. Und um den Paulus jetzt begleiten zu können, müssen wir erst einmal was machen, was physikalisch eigentlich unmöglich ist. Wir müssen ungefähr 2000 Jahre in die Vergangenheit zurückreisen. Gut, die Falkenhofgasse, die hat es damals wahrscheinlich noch nicht wirklich gegeben. Das kann uns aber auch relativ egal sein. Wir können nämlich gar nicht in die Falkenhofgasse, sondern wir müssen noch einen kleinen Ortswechsel durchführen und wir reisen in eine bedeutende Stadt in Kleinasien und zwar nach Ephesus. Dort in Ephesus, dort finden wir jetzt den Paulus. Der Paulus hat seit einigen Jahren schon in dieser Stadt gelebt und er hat auch dort gewirkt. Er beschreibt es selbst so, dass er das Evangelium der Gnade bezeugt hat. Viele Epheser haben durch den Paulus von Jesus gehört. Und manche von ihnen haben ganz radikal ihr altes Leben zurückgelassen und haben sich voll und ganz Jesus anvertraut. Und diese Entscheidung, die hat ihr Leben verändert. Es hat aber nicht nur das Leben von denen verändert, die Jesus nachgefolgt sind, sondern es hat teilweise auch das Leben von denen verändert, die Jesus eigentlich abgelehnt haben und nichts mit dieser Botschaft zu tun haben wollten. Wie? Dazu muss man wissen, dass Ephesus wirtschaftlich vom Götzendienst abhängig war. Und dass jetzt immer mehr und mehr Menschen in dieser Stadt durch Jesus frei und unabhängig von diesen Götzen geworden sind. Und zwar so viele, dass das letztendlich zu einer kleinen lokalen Wirtschaftskrise geführt hat. Und wenn den Menschen das Geld ausgeht, dann wird es problematisch. Und so hat es auch in dieser Stadt dann einen kleinen Aufstand gegeben. Und klein ist jetzt relativ, der Aufstand war so gewaltig, dass ihn die Obersten der Stadt nur sehr mühsam wieder in den Griff bekommen haben. Jetzt in unserem Kapitel ist dieser Aufstand vorbei und damit beginnt auch unser Kapitel. Im ersten Vers lesen wir, nachdem der Tumult aufgehört hatte, ließ Paulus die Jünger kommen und ermahnte sie. Und als er Abschied genommen hatte, ging er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Unser Kapitel beginnt also damit, dass sich der Paulus gerade noch in Ephesus befindet. Jetzt reist er aber weiter nach Mazedonien und von Mazedonien geht es weiter nach Achaia ins heutige Griechenland. Von Griechenland aus plant der Paulus jetzt, mit einem Schiff nach Syrien, vermutlich nach Antiochia, überzusetzen. Aber bevor er diese Schiffsreise noch antritt, muss er erfahren, dass die Juden ihm nach dem Leben trachten. Und so entschließt sich der Paulus, über den Landweg zurückzugehen. Zuerst geht es einmal zurück nach Mazedonien, genau genommen nach Philippi. Von dort reist er weiter nach Troas und dann geht es über einige Zwischenstationen bis nach Milet. Diese erste Hälfte vom 20. Kapitel, die wir uns jetzt gemeinsam angeschaut haben, die beschreibt mehr als 3,5 Monate aus dem Leben von Paulus. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen wollen, ist, was hat der Paulus in diesen 3,5 Monaten seines Lebens eigentlich gemacht? Die Antwort dazu findet man an sehr zwei kleinen Stellen in unserem Text. Wenn wir uns das etwas aus der Nähe anschauen, dann steht dort ganz am Anfang, dass der Paulus die Jünger zu sich kommen lassen hat und ermahnt hat und dass er dann weiter nach Mazedonien gereist ist, um auch dort die Leute, die Gemeinden zu ermahnen. Der Paulus hat also Christen ermahnt. Und ermahnt ist jetzt ein Wort, das klingt sehr, sehr negativ, das hören wir heutzutage nicht gern, aber das ist nicht so tragisch. In manchen Übersetzungen steht nämlich gar nicht ermahnt drinnen, da steht nämlich ermutigt drinnen. In anderen steht sogar vielleicht getröstet drinnen. Warum ist das so, dass das verschieden übersetzt wird? Das liegt daran, dass das Wort, das eigentlich in der Bibel drinnen steht, das griechische Wort Parakaleo, das kann alles drei bedeuten. Das kann sowohl ermahnen, als auch ermutigen oder trösten heißen. Aber das haben die meisten von euch wahrscheinlich schon gewusst, ja, dass das so ist. Die Frage ist, wenn das alles drei heißen kann, gibt uns das heute das Recht, dass wir dieses Wort in der Bibel nach Belieben austauschen können, dass wir einsetzen können, wozu wir gerade Lust haben? Ich glaube nicht, dass das so ist und ich möchte es an einem Beispiel erklären. Stellt euch vor, der Paulus ermahnt den Lukas. Und das ist jetzt aufgeschrieben in der Bibel. Wir lesen das. Wenn wir das lesen, dann erlaubt uns das, dass wir einen Rückschluss auf den Lukas ziehen. Dass wir lernen dabei was über den Lukas. Wir lernen, dass der Lukas sein Leben lebt. Und wir lernen gleichzeitig, auch wenn es gar nicht dasteht, dass es gewisse Dinge im Leben vom Lukas gibt, die nicht in Ordnung sind. Ermahnen würde also bedeuten, dass der Paulus den Lukas auffordert, diese Dinge aus seinem Leben zu entfernen, zu streichen. Es könnte auch sein, dass der Lukas in seinem Leben manche Dinge noch nicht macht, obwohl er sie eigentlich machen sollte. Und wenn das so ist, dann würde ermahnen bedeuten, dass der Lukas diese Dinge zukünftig machen muss. In jedem Fall wissen wir als Beobachter eine Sache über den Lukas. Wir wissen, wenn er von Paulus ermahnt wird, dann bedeutet das, dass dem Lukas sein Leben so im Moment nicht ganz in Ordnung ist. Wie schaut das mit der Ermutigung aus? Wenn der Paulus den Lukas ermutigt, dann verrät uns das auch was über das Leben vom Lukas. Wieder lebt der Lukas sein Leben. Nur dieses Mal ist er grundsätzlich eigentlich auf einem guten Weg. Nur leider halt etwas zaghaft. Und ermutigen bedeutet jetzt, dass der Paulus hergeht und den Lukas eigentlich in seinem Wandel bestärkt. Was wir daran sehen, ist, dass Ermahnen und Ermutigen sehr wohl sehr verschiedene Dinge sind. Das sind sie heute und das waren sie damals ganz genauso. In beiden Fällen wird uns ein Bild vom Lukas gezeichnet und als Beobachter können wir einen Rückschluss darauf ziehen, wie dieser Lukas unterwegs war. In der Bibel steht aber jetzt weder ermahnen noch ermutigen. In der Bibel steht, Paulus hat die Christen parakalesas. Keine Ahnung, ob das die richtige Verbform ist. Ja? Die ursprüngliche Bedeutung von diesem Wort ist aber eigentlich sowas wie motiviert oder angefeuert. Also das ist das, was der Paulus gemacht hat. Er hat die Christen motiviert, er hat sie angefeuert. Und ob er sie dabei ermutigen hat können oder ermahnen hat müssen oder ob es Trost war oder irgendeine Kombination von all dem, das wissen wir heute nicht mehr. Dieses Wort, das die Bibel verwendet, ist einfach nur ein Überbegriff über das Ganze. Und es lässt keinen Rückschluss darüber zu, wie die Leute drauf waren, mit denen der Paulus geredet hat. Das ist für uns jetzt vielleicht unbefriedigend, weil wir würden gern Rückschlüsse ziehen. Und teilweise verrät der Kontext sicher auch das eine oder andere. Und wir wissen manchmal, ob ermahnt, ermutigt oder getröstet worden ist. Aber in unserer Stelle verrät er nichts, der Kontext. Und trotzdem verrät uns der Paulus eine Sache. Er schreibt nämlich einmal über den Sinn seines Redens mit den Gemeinden. Das schreibt er an die Kolosser. Und dort schreibt er: Wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Also auch wenn wir nicht wissen, was der Paulus genau gemacht hat, aber wir wissen, was das Ziel seiner Arbeit, was der Sinn seines Redens war. Der Paulus hat also die Christen angefeuert, er hat sie motiviert. Und das hat er mit vielen Worten getan, wie es in unserem Text heißt. Und besonders eindrücklich sind diese vielen Worte in Troas passiert. Dort wird berichtet, wie der Paulus im dritten Stock eines Hauses predigt. Und einer von denen, die diesem Paulus zuhören, ist der Eutychus. Der wird am Anfang, ich habe das versucht, durch dieses Smiley ein bisschen darzustellen, der wird am Anfang sehr gespannt zugehört haben. Aber die Predigt von Paulus dauert leider sehr, sehr lange. Sie dauert und dauert und dauert und dauert. Und dieser Eutychus wird müde und müder und müder, bis er schließlich einschläft. Das wäre an und für sich nicht so schlimm gewesen. Das Problem war, er ist am Fenster gesessen. Vielleicht, weil der Raum so voll war, vielleicht, weil es in, Südwesten der Türkei doch schon im Frühsommer war und er sich in dem Dachgeschoss von der Wohnung vielleicht einen kühlen Luftzug erhofft hat, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall, er schläft ein und das am Fenster und damit nimmt die Tragödie ihren Lauf. In unserem Text heißt, vom Schlaf überwältigt fiel er vom dritten Stock hinunter und wurde tot aufgehoben. Stellen wir uns die Situation einmal vor. Der Paulus ist in einer Gemeinde drinnen, irgendwo dritter Stock, Dachgeschoss, ist vielleicht sehr eng, recht stickig und er predigt und predigt und predigt. Ich habe das für mich in meinen Notizen stehen mit der Paulus ermutigt und ermutigt und ermutigt. Und während er so da ist und die Gemeinde stärken möchte und ermutigen möchte, stirbt ein junger Bursche während der Predigt. Was werden die Hörer mitnehmen von der Predigt? Was werden sie in einer Woche noch wissen davon? Sicher gar nichts. In dem Moment, in dem der Bursche aus dem Fenster fällt, ist die Predigt zur schlimmsten Predigt der Geschichte geworden. Und man könnte jetzt an der Stelle hergehen und sagen, okay, das ist so ein Moment, wo das Reich Gottes eine ziemliche Niederlage einstecken muss, oder? Nur, es ist nicht so. Die Geschichte nimmt eine wunderbare Wendung. Gemeinsam mit den Hörern stürmt der Paulus die Stiegen runter zur Leiche von dem Burschen und unten angekommen wirft er sich über den Burschen drüber und sagt zu den Umstehenden, seid nicht beunruhigt, denn seine Seele ist in ihm. Der Tote ist mit einem Mal wieder lebendig und gemeinsam isst die Gemeinde und der Paulus setzt seine Predigt bis morgen in der Früh fort. Hat die ganze Nacht durchgepredigt. Die schlimmste Predigt der Geschichte. Im ersten Moment scheint so zu sein, für Gott ist es nicht so. Für Gott ist der Tod nur ein kleiner Zwischenfall. Er ist Herr über Leben und Tod. Und über die Gemeinde, die bei dieser Predigt dabei war, heißt es, sie brachten den Jungen lebend und wurden nicht wenig getröstet. Der Paulus ist mit vielen Worten von Gemeinde zu Gemeinde gezogen. Er hat ermahnt, er hat ermutigt, er hat getröstet. Aber manchmal, und das zeigt uns diese Stelle, manchmal reichen Worte einfach nicht aus. Nicht einmal die Worte von jemandem wie dem Paulus. Manchmal braucht es eben doch auch ein Wunder. Und das ist was, was wir nicht fordern können. Es ist Gottes Entscheidung zu wissen oder zu entscheiden, wann wir was brauchen. Und es ist unser Glaube, der anerkennt, dass Gott die richtigen Entscheidungen treffen wird. Wir dürfen auf Wunder hoffen, wir dürfen uns Wunder wünschen. Aber ob sie kommen oder nicht, das ist seine Entscheidung und wir nehmen es so an, wie er es uns gibt. Mit dieser Zusammenfassung endet der erste Teil von unserem Kapitel. Wir haben ihn damit betitelt, dass der Paulus die Christen motiviert hat. Und trotzdem ist jetzt, wenn man so die erste Hälfte anschaut, wird man vielleicht sagen, okay, die Erkenntnisse aus diesem Abschnitt sind vielleicht eher noch ein bisschen unbefriedigend. Irgendwie sind da noch ein paar Fragen offen geblieben. Man fragt sich vielleicht, naja, wie hat der Paulus das jetzt gemacht, dass er die Christen da ermahnt hat? Was hat er genau zu diesen Leuten gesagt? Was können wir für uns aus dem Ganzen lernen? Und ich denke, im zweiten Teil von unserem Abschnitt werden wir Antworten darauf finden. Wir werden aber noch was anderes in diesem Abschnitt entdecken und das möchte ich dann als Thema über dieses ganze Kapitel stellen. Mehr als 3,5 Monate war der Paulus jetzt unterwegs. Und die zweite Hälfte von unserem Text, die beschreibt jetzt wahrscheinlich nur ein paar Stunden. Das Thema dieser Hälfte, Paulus spricht mit den Ephesern. Warum ist ausgerechnet dieses Gespräch so genau aufgezeichnet worden? Wir haben ja gerade im Reisebericht gesehen, dass der Paulus in allen möglichen Gegenden war und mit Leuten geredet hat. Eine Antwort, warum genau dieses Gespräch so genau aufgezeichnet worden ist, ist vielleicht, dass der Paulus zu den Ephesern ein ganz besonderes Verhältnis gehabt hat. Er wollte schon vor Jahren nach Ephesus, wahrscheinlich nach Ephesus, aber damals hat es ihm der Heilige Geist verwehrt. Der Christoph hat vor einigen Wochen über die Stelle gepredigt. Dann, am Ende von seiner zweiten Missionsreise, ist er zum ersten Mal nach Ephesus gekommen, aber leider nur ganz kurz, weil er dann gleich weitergezogen ist nach Antiochia. Und erst jetzt, in seiner dritten Missionsreise, hat er es endlich geschafft, nach Ephesus zu kommen. Er hat dort etwa 3 Monate lang in den Synagogen gelehrt und dann noch 2 Jahre in der Schule des Tyrannus, vielleicht die erste Bibelschule. Er selber redet davon, dass er rund 3 Jahre in Ephesus gelebt hat. Und ihr könnt es mir gern korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, es gibt in den ganzen Missionsreisen keinen Ort, an dem der Paulus so lang geblieben ist wie in Ephesus. Er hat in der Zeit, wo er dort war, sogar eine eigene Firma gegründet und hat selbstgemachte Zelte verkauft oder vielleicht auch Zelte repariert. Und während der Zeit, in der er in Ephesus gelebt hat, bin gerade drauf gekommen, dass ich einige Slides vergessen habe, weiterzuklicken. Ich mache das jetzt nebenbei. Während der Zeit, in der er in Ephesus gelebt hat, sind auch in ganz Asia Gemeinden entstanden. Und eine interessante Sache beobachten wir noch, wenn wir über Paulus und seine Zeit in Ephesus lesen. Und zwar, er hat dort viele Freundschaften gehabt und er hat dort auch Freundschaften aufgebaut zu Menschen, die vom Evangelium nichts wissen wollten. Und er hat diese Freundschaften dort weiter gepflegt, in dem Wissen, dass sie sich nicht für das interessieren, was er predigt. Die Schlussfolgerung, die ich aus dem Ganzen ziehen möchte, ist, ich denke, Ephesus war für Paulus nicht nur ein kleiner Zwischenstopp auf irgendeiner Reise, sondern es war zumindest für eine Zeit lang eine zweite Heimat für ihn. Der Paulus hat also ein sehr besonderes Verhältnis zu den Ephesern gehabt und auch die Art und Weise, wie diese Epheser zu Jesus finden, ist eigentlich bemerkenswert. Wir haben vor 2 Wochen eine Predigt darüber gehört von Mauritz, die findet man online und ich kann empfehlen, sie nachzuhören, wenn ihr sie nicht gehört habt. Aber ich möchte den Teil, wie sich die Epheser bekehrt haben, noch einmal kurz für uns zusammenfassen. An die Philippa schreibt der Paulus einmal, die Bekehrung der Epheser. So, an die Philippa schreibt der Paulus einmal, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Das ist eine ziemlich herausfordernde Aussage, wenn man sich das durchüberlegt. Und die Epheser, die durch den Paulus zum Glauben gekommen sind, haben in ihrem Leben vielleicht eine recht ähnliche Erfahrung gemacht, wie der Paulus sie hier von sich beschreibt. Mindestens ein großer Teil von den Leuten, die sich für Jesus entschieden haben, waren in ihrem Leben keine einfachen Bettler, die bei der Entscheidung für Jesus weltlich gesehen nichts zu verlieren gehabt haben. Nein, die Epheser haben alles verbrannt, was ihnen einst so wertvoll schien, alles, was die Welt verehrte als Gewinn, und zwar Zauberbücher, der heutige Wert liegt bei geschätzten 5 Millionen Euro, wenn man es in die heutige Zeit umrechnet. Die Frage ist, haben die Epheser an dieser Stelle einen guten Deal gemacht? Von außen betrachtet ist es ja völlig absurd, so viel hinzuschmeißen. Aber für die Epheser war es ein unglaubliches Geschenk. Aus ihrer Sicht war es ein guter Deal. Sie haben eine Sklaverei und am Götzendienst eingetauscht gegen ein Leben mit Jesus, gegen ein Leben im Überfluss. Und vielleicht fordert dich das raus. Du hast das genau wie die Epheser in deinem Leben sicher schon irgendwo hingebracht. Und vielleicht denkst du dir auch, das alles einzutauschen? Was kann Jesus denn schon bieten? Und ich denke, dass der Text, den wir uns jetzt noch anschauen werden, Antwort darauf geben kann. Der Paulus jedenfalls hat ein besonderes Verhältnis zu den Ephesern gehabt und wir wollen uns jetzt anschauen, wie er die Epheser ermutigt. In unserem Text habe ich da einiges dazu hervorgehoben. Das sind recht viele Dinge und ich möchte es für euch zusammenfassen. Wenn wir das jetzt gemeinsam lesen würden, würden wir feststellen, dass ein Wort ganz, ganz sehr zentral in diesem Text vorkommt. Das ist ein Wort, das darf in der Bibel vielleicht nicht so oft vorkommen, aber hier kommt es vor und das Wort ist ich. Der Paulus schreibt er redet ja zu den Ephesern, der Lukas schreibt es auf, aber als der Paulus mit den Ephesern redet, redet er ganz, ganz viel über sich. Er schreibt, ich war bei euch, ich habe euch alles Nützliche gelehrt und nichts davon zurückgehalten, ich habe dem Herrn demütig gedient, ich habe unter Leid und Anfeindung gedient, vielleicht ein kurzer Einschub da, hat der Paulus unter Leid und Anfeindung gedient, an die Korinther schreibt er mal, dass er in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft hat. Wir wissen heute nicht mehr, ob das wörtlich oder bildlich zu verstehen ist. Beides wäre in Ephesus gut denkbar gewesen. Aber er hat unter Leid und Anfeindung gedient. Er hat Christus öffentlich bezeugt, die Buße zu Gott und Christus öffentlich bezeugt und hat damit die Epheser daran erinnert, dass er keine Furcht vor Menschen hatte. Er hat die Buße zu Gott und Christus in den Häusern bezeugt und hat die Epheser daran erinnert, dass er nicht nur auf die große Masse aus war, sondern sich mit den Leuten privat getroffen hat und Beziehung gebaut hat. Er schreibt den Ephesern, dass er Mut hat und das, obwohl er weiß, dass eine Zukunft vor ihm liegt, die eigentlich Angst machen sollte. Und er schreibt, dass er sein Leben nicht der Rede wert achtet. Er sagt, dass er den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, über sein eigenes Leben stellt, und zwar das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Er sagt den Ephesern, dass es ihnen schuldig war, das Evangelium zu verkünden und er sagt ihnen auch, dass er seine Schuld vor ihnen vollständig beglichen hat. Er erinnert sie daran, dass er 3 Jahre lang Tag und Nacht jeden einzelnen von ihnen unter Tränen ermahnt hat. Und erinnert sie daran, dass er sich in der ganzen Zeit, wo er bei ihnen gelebt hat, selbst versorgt hat, dass er niemandem zur Last gefallen ist, dass er mit seiner Arbeit sogar die mitversorgt hat, die mit ihm gekommen sind. Gut, das alles sagt der Paulus über sich. Die Frage ist, warum redet er die ganze Zeit von sich? Das Bild ist jetzt KI generiert. Erkennt man, glaube ich. Hast du das schon mal erlebt, dass dich jemand ermutigen möchte, der ganz, ganz weit weg ist von dem, wie es dir gerade geht? Du hast das Gefühl, dass die Welt um dich herum komplett zusammenbricht und dann kommt einer mit dem erhobenen Zeigefinger daher und sagt, alles wird gut. Und irgendwie schwingt sowas mit und wenn nicht alles gut wird, dann bist du selber dran schuld, weil mit deinem Glauben was nicht stimmt. Ich denke, der Paulus redet zu den Ephesern deswegen so viel über sich, weil er zeigen möchte, dass er weiß, wovon er spricht. Er zeigt ihnen, dass sein Leben und das, was er erlebt hat, dass ihn das dazu berechtigt zu ermahnen. Er ist in einer Situation, in der er die Dinge, die die Epheser erleben, schon erlebt hat und überlebt. Und der Paulus möchte mit dem, was er über sich sagt, noch auf was anderes hinaus. Außer, dass er zeigt, er hat es schon erlebt. Im Text steht nämlich, ich habe euch in allem gezeigt. Das sagt er zu den Ephesern. Der Paulus hat, während er in Ephesus gelebt hat, sein gesamtes Leben, seine Kämpfe, seine Schwächen, den Einblick in seine Gedanken, hat das all das vor der Gemeinde tagtäglich offengelegt. Er war für die Gemeinde in Ephesus ein offenes Buch oder wie es über die Korinther mal sagt, ein Brief Christi. Und ja, er war ein Apostel. Aber er ist nicht von oben herabgekommen, nicht mit Autorität zu ihnen gekommen, sondern er schreibt, dass er voller Demut gekommen ist. Seine Ermahnung hat größtenteils darin bestanden, dass er vorlebt. Und auch an der Stelle im Text, dass der Paulus die Aufseher ermahnt und ihnen sagt, habt Acht auf euch und die Herde, da spricht er von Aufsehern, die in die Herde gesetzt worden sind, nicht über die Herde. Auch das hat der Paulus vorgelebt. Er ist nicht hart und er ist nicht distanziert. Und wenn wir uns das anschauen, dann denken wir uns, das ist doch eine Ermahnung, die jeder von uns annehmen würde. Wir sollten alle aufeinander Acht haben und einander durch unser Leben zu Liebe und zu guten Werken anreizen, so wie der Paulus uns das vorgelebt hat. Der Paulus fordert die Epheser gewissermaßen auf, folgt meinem Beispiel. Nicht in jeder Hinsicht, es soll nicht jeder von ihnen Weltmissionar werden, aber mindestens einen wesentlichen Aspekt zeigt der Paulus den Ephesern auf, in dem, was er über sich sagt. Diener Christi dienen Menschen. Und wenn Diener Christi Menschen dienen, dann fragen sie dabei nicht, ob diese Menschen auch Christen sind, sondern sie fragen, ob diese Menschen Hilfe brauchen. Sind sie arm, sind sie schwach, dann helfen wir, unabhängig davon, was diese Menschen glauben oder nicht bereit sind zu glauben. Und von all dem, was Jesus gesagt hat in seinem Leben, zitiert Paulus in dieser Rede an die Epheser eine einzige Sache. Geben ist seliger als nehmen. Wenn wir uns jetzt diese Ermahnung von Paulus anschauen, dann können wir fragen, wo hat er jetzt geschimpft? Wo hat er jetzt verurteilt? Wo hat er eine großartige To-Do-Liste aufgestellt? In allem, was er gesagt hat, hat er 2 To-Dos mitgegeben. Passt aufeinander auf und dient den Menschen. Aber die Ermahnung von Paulus, die hat noch was viel Zentraleres. Er schreibt in Vers 22, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Das ist der Kern von der ganzen Ermutigung und der ganzen Ermahnung, oder? Dass man jemanden Gott und dem Wort seiner Gnade anbefiehlt. Im Endeffekt ist es Gott, der hält, und im Endeffekt ist es Gott, dessen Kraft in den Schwachen stark wird. Der Paulus ermahnt und ermutigt die Gemeinden und er ist sich währenddessen völlig bewusst, dass die Hörer nicht auf ihn angewiesen sind, sondern dass sie zu 100% auf Gott angewiesen sind. Und als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen, heißt in unserem Text. Das ist Ermutigung. Und in so einer Art von Ermutigung fällt es einem wahrscheinlich auch leicht, Zurechtweisung dann anzunehmen oder zumindest leicht her. Und obwohl die Epheser jetzt froh und motiviert sein sollten über das, was ihnen der Paulus gesagt hat, weinen sie. Warum? weil der Paulus ihnen auch etwas mitgegeben hat, was ihrem eh schon schweren Alltag noch ein schweres Leid hinzufügen werden wird. Der Paulus hat ihnen verraten, dass sie ihn in diesem Leben sicher nicht mehr sehen werden. Und der Paulus wird, auch wenn das für alle Beteiligten in unserem Text zu diesem Zeitpunkt noch eher verschwommene Zukunft ist, weiß der Paulus schon, dass er für die Botschaft, die er verkündet hat, in irgendeiner Form den Märtyrertod sterben wird. Ist es das wert? Erinnern wir uns an das, was der Paulus zu den Ephesern gesagt hat. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Wie um alles in der Welt kann man als Mensch zu so einer Aussage kommen? Um die Frage zu beantworten, hilft es, wenn man darüber nachdenkt, warum der Paulus eigentlich sterben müssen wird. Und die Antwort darauf finden wir auch in der Apostelgeschichte, in Kapitel 17 von der Apostelgeschichte. Dort heißt es über Paulus und seine Mitstreiter, dass sie mit der Botschaft Christi den Erdkreis aufgewiegelt haben. Auf Deutsch, der Paulus hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt und das nimmt die Welt ihm übel. Aber wie kann ein einzelner Mensch die ganze Welt auf den Kopf stellen? Um die Frage zu beantworten, lohnt es sich, dass wir im Leben von Paulus einige Zeit zurückschauen. Der Paulus war ein römischer Staatsbürger mit allen Rechten, die man als römischer Staatsbürger hatte. Der Paulus war Pharisäer und seine Vorfahren waren Pharisäer. Der Paulus war Schüler von Gamaliel, einem der angesehensten Lehrer der Juden. Der Paulus hat seine Altersgenossen, seine Mitschüler an Eifer für das Gesetz übertroffen. Der Paulus war allen Juden bekannt. Kurz, der Paulus war der Star der Pharisäer. Kein Wunder, dass sie ihre wichtigste Mission in seine damals noch jungen Hände gelegt haben, nämlich die Ausrottung aller, die Jesus nachgefolgt sind. Der Paulus war also die, man würde sagen, die Speerspitze der Inquisition. Er war die rechte Hand Gottes. Wenn Gott einem Pharisäer begegnen hätte müssen, wem, wenn nicht dem Paulus? Und Gott begegnet dem Paulus. Wir haben das in Apostelgeschichte 9 gelesen. Der Paulus ist gerade auf dem Weg nach Damaskus mit dem Ziel, die Christen gebunden nach Jerusalem zu bringen, als ihm Gott auf einmal begegnet. Und in dieser Begegnung hat der Paulus zwei ganz, ganz existenzielle Wahrheiten erlebt und erfahren. Warum verfolgst du mich? Hat der Herr ihn gefragt. Und der Paulus muss in der Situation verstanden haben, ihr könnt es nachlesen, er muss verstanden haben, dass es Gott ist, der da zu ihm spricht. Und trotzdem, die Frage, warum verfolgst du mich, hat Paulus ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Wie hat Gott sowas fragen können? Der Paulus war doch gerade für ihn unterwegs. Er hat doch nicht Gott verfolgt, er hat doch dessen Feinde verfolgt. Aber die Frage Gottes hat Paulus in dem Moment das genaue Gegenteil aufgezeigt. Offensichtlich hat Gott in Paulus nicht jemand gesehen, der ihm in der Situation gedient hat, sondern er fragt den Paulus, warum verfolgst du mich? Und so ist es naheliegend, dass der Paulus dann fragt, was er fragt. Er fragt, wer bist du, Herr? Und diese Frage ist gleichzeitig ein sehr, sehr erschütterndes Eingeständnis. Der Paulus hat in dem einen Moment erkennen müssen, dass er den Gott, den er jahrzehntelang studiert hat, überhaupt nicht gekannt hat. Und das muss ein ziemlich schwerer Schlag für den Paulus gewesen sein, aber noch schwerer muss die Antwort gewesen sein, die Gott dem Paulus auf die Frage gibt. Er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und damit hat der Paulus in dem Moment zwei Dinge über sich erfahren müssen. Erstens, dass er Gott überhaupt nicht gekannt hat. Und zweitens, dass sein ganzes bisheriges Leben einfach nur ein Fehler war. Diese Erkenntnis, die der Paulus in dem Moment hat, die geht dem Leben voraus, das Gott ihm dann schenkt. Und das hat den Paulus komplett verändert. Wir haben gefragt, wie es möglich war, dass der Paulus die ganze Welt auf den Kopf stellen konnte. Die Antwort ist, weil Jesus sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Dem geistlichen Status nach hat Jesus das sofort gemacht. Aber die neue Schöpfung hat auch in Paulus jahrelang wachsen müssen. Am Anfang in der Einsamkeit in Arabien, dann zu Hause bei seiner Familie in Tarsus, dann als Lehrling von Barnabas. In der Gemeinschaft mit Geschwistern, aber immer geführt vom Heiligen Geist und nahe an seinem geliebten Herrn und Erretter. Und jetzt? Wir haben gesehen, wie der Paulus in unserem Kapitel den Ephesern gegenüber aufgetreten ist. Aber wir haben auch gesehen, dass der Paulus nicht immer so war. Wenn wir den alten und den neuen Paulus vergleichen, dann sehen wir das, was wir jetzt schon gesagt haben. Jesus hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und das sehen wir auch, wenn wir den Paulus in diesem Text vergleichen. Er schreibt, dass er immer bei den Christen war. Früher war er immer gegen die Christen. Er schreibt, dass er unter Leid gedient hat. Früher hat er für Leid gesorgt. Er schreibt, dass er Christus öffentlich bezeugt hat. Früher hat er Christus öffentlich verfolgt. Er schreibt, dass er das Evangelium der Gnade bezeugt. Früher war er ein Verfechter des Gesetzes. Er schreibt, dass er ihr Schuldner war. Früher war er ihr Unterdrücker. Er schreibt, dass er jeden unter Tränen ermahnt hat. Früher hat er jeden mit Zorn verfolgt. Er schreibt, dass er niemandem zur Last gefallen ist. Früher ist er jedem eine Last gewesen. Und wir könnten dieses Bild noch vervollständigen. Manches ist vielleicht ein bisschen spekulativ über das, was er früher war. Aber der, der den Nachfolgern Jesu einst das Leben nehmen wollte, der gibt ihnen jetzt das Seine. Und der, der die Gemeinde einst zerstören wollte, der erbaut sie jetzt, wo immer er hinkommt. Aus so einem zerstörerischen, egoistischen, kaputten Mensch hat Gott einen ermutigenden, selbstlosen Menschen gemacht. Und auch wenn wir die Worte, die der Paulus an die Philipper schreibt, vielleicht selber nicht aus ganzem Herzen über unsere Lippen bringen können. Aber vielleicht können wir ein bisschen nachfühlen, wie der Paulus dazu kommt, dass er sagt, ich erachte alles für Dreck um Christi willen. Wenn wir sehen, wie Gott diesen Mann verändert hat, dann können wir verstehen, dass er vielleicht nur dankbar gewesen ist. Und trotzdem möchte ich diesem Paulus noch zwei Dinge unterstellen. Erstens, dass er manchmal gestaunt haben muss über die Aussagen, die er selber über sich getroffen hat. Dass er sich gewundert hat, wie sowas über seine Lippen kommen kann. Und dass er manchmal fassungslos verwundert gewesen sein muss darüber, was Gott eigentlich aus ihm gemacht hat, wenn er zurückblickt, was er einst war. Und mit dem Gedanken möchte ich zurückkommen zum Anfang der Predigt, zurück zu Psalm 139. Dort haben wir gelesen, ich preise dich, dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Wir denken, dass jeder geschaffene Mensch von Gott ein Kunstwerk Gottes ist. Und wenn es in 2. Korinther 5,17 heißt, dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind, dann ist die Frage, ob nicht auch diese neue Schöpfung ein Kunstwerk Gottes ist. Da ist die Frage dazu. An die Epheser hat der Paulus Jahre nach dem Treffen, was wir uns jetzt gerade gemeinsam angeschaut haben, einen interessanten Vergleich geschrieben. Er schreibt den Ephesern, dieser Gemeinde, Gott möchte die Gemeinde zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Es existiert wahrscheinlich kein Mensch auf diesem Planeten, der zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben so viel Wert auf Schönheit legt, wie eine Frau an dem Tag, an dem sie heiratet. Und damit vergleicht Gott, was er vorhat, aus der Gemeinde zu machen. Er will die Gemeinde, die jeden Einzelnen in dieser Gemeinde zu einem wunderschönen Kunstwerk machen. Wenn wir das Leben von Paulus anschauen und diesen alten und den neuen Paulus miteinander vergleichen, dann sehen wir genau das. Gott hat aus diesem Paulus ein wunderschönes Kunstwerk gemacht. Und zwar aus einem Menschen, der komplett kaputt war. Ist es nicht so, dass Gott das heute auch noch könnte? Und trotzdem fühlt es sich für uns so oft nicht so an. Wir haben, wenn wir in unser Leben reinschauen, das Gefühl, dass wir so weit weg sind, dass wir so unheilig sind, dass wir so abgelenkt sind, dass wir so falsch unterwegs sind und dass wir überhaupt nicht hierher passen. Zumindest mir geht es oft so. Und egal, wie sehr wir uns bemühen, wir bringen es einfach nicht hin, dass wir uns zu dem Kunstwerk machen, das wir gerne wären. Aber das Evangelium der Gnade, das der Paulus bezeugt hat, das akzeptiert unser Versagen. Es erinnert uns daran, dass nicht wir die Künstler sind, sondern dass Gott der Künstler ist, der aus uns das Kunstwerk erschaffen möchte. Der Paulus hat mit seinen Worten ganz, ganz viele Gemeinden ermutigt und ermahnt. Aber Gott hat viel mehr verwendet als nur die Worte von Paulus. Er hat das ganze Leben von Paulus verwendet, indem er das Kunstwerk, das er in diesem Paulus geschaffen hat, öffentlich zur Schau gestellt hat. Und zwar durch die ganze Geschichte hindurch. Und dieses Wunder, nämlich das Wunder, dass Gott aus kaputten Menschen Kunstwerk geschafft, dieses Wunder, das wirkt Gott heute noch, jeden Tag. Wenn du ihm noch nicht gehörst, vielleicht weil du zum ersten Mal da bist oder weil du diese Entscheidung einfach noch nicht getroffen hast und dir bis jetzt noch nicht damit viel anfangen konntest, dann hoffe ich, dass das, was du jetzt gehört hast, irgendwo tief drinnen eine Sehnsucht in dir geweckt hat. und dass du dir wünschst, irgendwo tief drinnen, das zu sein, wozu du berufen worden bist, nämlich ein Kunstwerk Gottes. Und uns, die wir ihm schon gehören, möchte ich mit meinem Schlusssatz noch ein letztes Mal den Paulus zitieren, der den Philippern einmal versichert: Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Mit dem Satz möchte ich enden. Es gibt jetzt noch Zeit für jeden von uns, dass wir darüber nachdenken, was Gott uns schenkt, wie er vorhat, uns zu formen. Und wenn jemand möchte, kann er sich auch frei fühlen, laut zu beten. Genau. Der Tommy wird dann raufkommen und weitermachen.